Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lenoch, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also sprechen wir über kuriose Urteile heute. Mhm. Ich fange mal an.
Mach mal.
Thema ist Selbstgespräche.
Okay.
Also so Zwiegespräche führt er ja. Führt ihr auch Selbstgespräche grundsätzlich?
Manchmal.
Nicht so doll wie andere hier im Büro,
ja,
aber manchmal.
So, ja, eher so, wenn ich irgendwie da an meinem Schreibtisch sitze und sage so, ja, jetzt noch das und ach scheiße, das habe ich vergessen und so ja. Auf der Ebene.
Ja.
Oder fluchen.
Ja.
Ja.
Jetzt müssen wir uns Folgendes vorstellen. Mhm. Man führt solche Selbstgespräche und die Polizei hört einen ab.
Okay.
Nicht? Das ist an sich schon mal unangenehm.
Ja, also bei meinen Selbstgesprächen ging es eigentlich,
ja, bei
ehrlich gesagt.
Auch.
Ja, bei dem konkreten Fall, den ich mitgebracht habe, ist es tatsächlich dieser Person zum Verhängnis geworden, weil...
Wieso, weil sie irgendwie darüber gesprochen hat, wie man am besten eine Bombe baut?
Oder? Ja, fast. Sondern es gab quasi ein Geständnis in einem Selbstgespräch.
Nein.
Also es wurde in diesem Selbstgespräch tatsächlich ein Mord gestanden.
Das ist ein echter Fall.
In Deutschland? In Deutschland.
Okay.
Und die Frage war eben, ob das ein verwertbares Indiz sein könnte für einen Mord. Tatsächlich, die Aussage, die dort getätigt wurde, die dann die Gerichte beschäftigt hat, war der Satz, der Deutsch etwas schwierig, aber gelautet hat,
wir haben
sie tot gemacht. Wir haben sie tot gemacht. Und das war
wie oder wir?
Wir.
Ah, ja, okay.
Und das Wir wurde tatsächlich in diesem Fall auch noch zum Problem.
Weil wer
ihr
noch?
Ihr könnt schon ahnen. Mhm. Ahnen, genau. Wer noch? Das heißt, es hat sogar später dazu geführt, dass auch noch zwei Mittäter.
Und wer ist eigentlich sie?
Das ist eine
Opfer.
Frau.
Ah, okay.
Das Opfer.
Ja.
Und tatsächlich sind noch zwei Mittäter aus der Verwandtschaft noch mit quasi zum Problem geworden aufgrund dieses Geständnisses in einem Selbstgespräch.
Ja.
Und jetzt die Frage, lange Vorrede. Ist sowas verwertbar?
Also du kannst ja grundsätzlich, kannst du ja mit entsprechendem Beschluss die Telekommunikation überwachen und
ja,
auch aufzeichnen. Dann ist das ja auch in irgendeiner Form verwertbar, sonst würde man es nicht machen. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass es ja ein Geständnis ist und ja eigentlich der Beschuldigte zu belehren wäre. Ja, also eigentlich müsste man ihm ja sagen, ey, du musst nichts sagen, aber wenn du was sagst, dann kann das alles vor Gericht gegen dich verwertet werden und so weiter. Und das
aber
ist hier ja unterblieben. Aber letztlich irgendwie.
Ja, aber dann machst du beim Beschluss ja nie. Wenn du abhörst, dann hörst du ja ab.
Ja.
In der Hoffnung, dass du dem Täter auf die Schliche kommst.
Ja, das stimmt. Aber die Frage ist, ob du sozusagen nur deine indirekten Schlüsse daraus ziehen kannst oder ob auch ein unmittelbares Geständnis verwertbar ist. Weil der Umweg wäre ja jetzt, die wissen, es waren zwei andere, dafür können sie es auf jeden Fall verwerten und die sagen ja bestenfalls aus, ja, der andere hat mitgemacht. Dann hast du ihn ja auch.
Aber ich würde, glaube ich, noch viel früher ansetzen, nämlich ob du überhaupt das Selbstgespräch an sich, nehmen wir mal an, er hätte nicht sich selbst beschuldigt, sondern hätte halt gesagt, die haben ja sie tot gemacht und nicht ich. Er hätte quasi sich selbst außen vor gelassen. Dann ist ja die Frage, was ist überhaupt ein Selbstgespräch? Und wenn das sozusagen so gewertet werden würde, dass es nur deine Gedanken sind, dann dürftest du es, glaube ich, nicht verwerten. Weil's ja dann quasi,
die Gedanken sind frei,
die
oder?
Die Gedanken sind frei, aber sowas von,
ja,
genau. Die darfst du dann ja nicht verwerten.
Naja,
vielleicht.
Aber er hat ja gesprochen.
Also ja, aber vielleicht unbewusst.
Wie haben Sie den denn überhaupt überwacht? Also in welcher Form von Überwachung war denn das?
Der ist im Auto gefahren.
Ja.
Und es wurde wohl das im Auto.
Es war eine Wanze im Auto.
Ja. Tatsächlich habe ich mich wahrscheinlich so juristisch und technisch ausgesprochen. Es ging nicht tatsächlich um die Verwertung eines Geständnisses, auch wenn das quasi inhaltlich war, sondern
ja,
die Frage war, ist es ein Beweis, was verwertet werden darf in diesem Verfahren?
Das Selbstgespräch.
Genau. Das war also dieses Beweisverwertung. Das war juristisch gesehen,
ja,
die Fragestellung.
Ja, das ist klar.
Und so, wenn es dann relevant, also wird jemand anders beschuldigt, man selbst beschuldigt, so.
Ja.
Also ich würde sagen, nein, weil es das Selbstgespräch letztendlich deine intimen Gedanken sind, die leider aufs die halt nach außen kommen, weil du ein Selbstgespräch führst, aber.
Und wenn du daneben gesessen hättest und hättest zu dir gesagt, wir haben sie tot gemacht.
Dann wäre es ja ein Gespräch gewesen, vielleicht.
Dann wäre es eine bewusste Preisgabe an einen Dritten gewesen, als quasi Unterscheidung zum Selbstgespräch.
Mhm, vielleicht. Ja,
warum nicht? Lässt sich hören.
Also das seht ihr schon als Unterschied, also das Gespräch mit jemand anders und das Gespräch mit einem selbst.
Ja, weil es die bewusste Äußerung und Übermittlung an einen Dritten ist. Das ist ja wie bei der Überwachung der Telekommunikation. Das ist ja auch so, du führst ja ein Telefonat und teilst das jemand anderem mit.
Ja.
So, und Britas Abgrenzung ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das könnte ja auch in seinen Gedanken sein, dann kämst du ja gar nicht ran. Und nur weil der zufällig das äußert, aber niemandem anderen gegenüber, hat er ja sozusagen keinen Mitteilungswillen. Aber die Frage ist, kommt es darauf an? Dazu werden wir uns wahrscheinlich positionieren müssen, ne?
Ja, noch eine Frage vorweg. Wie wäre das bei etwas, was man in ein Tagebuch geschrieben hat? Wie würdet ihr das sehen?
Keine Ahnung.
Hättest du nicht einen Fall aus dem Arbeitsrecht nehmen können?
Ja, das hast du doch dabei, das weiß ich doch.
Ja, also das ist natürlich irgendwie wirklich sehr tiefes Strafprozessrecht, Jan. Aber gut, ich versuche mich mal ranzutasten.
Wir müssen das vielleicht nicht klären.
Ja, also, genau, aber du machst ja auch Durchsuchungen so. Und im Rahmen der Durchsuchung nimmst du dann ja gegebenenfalls auch Tagebücher mit und schaust auch rein. Also selbst wenn es verboten wäre, könnt ihr mir ja nicht erzählen, dass ihr da nicht reinschauen. Das glaube ich, also glaube ich jedenfalls nicht. Und
ich glaube auch nicht, dass das verboten ist.
Nee, und wir haben ja auch was ganz Spannendes vielleicht, weil das ist ein Unterschied, der ganz wesentlich ist zum amerikanischen Strafprozessrecht zum Beispiel. Ich weiß nicht viel über Strafprozessrecht, aber das. Und zwar ist es in Deutschland so, selbst wenn du das nicht verwerten dürftest, könntest du aber darauf Folgeermittlungen stützen und die dann verwerten.
Mhm.
Während in Amerika ist es so, da gibt es, das heißt glaube ich Doctrine of the Poison Fruit oder so ähnlich, da darfst du das gar nicht verwerten, wenn schon sozusagen der Anfang nicht juristisch korrekt war. Und das ist in Deutschland nicht so. Also das heißt, selbst wenn die reinschauen und dann das zwar nicht verwerten dürfen, können sie vielleicht darauf weitere Ermittlungen stützen, die dann wiederum zu einem besseren Ergebnis führen.
Spannend, also wenn da jetzt ein Name drin stünde zum Beispiel und man würde den dann versuchen aufzusuchen, würde dann etwas Neues als Beweis finden, wäre das okay.
Ja.
Aber wichtig, also das finde ich schon irgendwie interessant, dass an sich Sachen nicht verwertet werden dürfen, einfach aus juristischen Gründen.
Ja, klar.
Das heißt,
ja,
das wenn der einzige Beweis zwar faktisch existiert, aber man juristisch sagt, nein, das durftest du nicht haben, dann ist es so, als wäre es nicht da.
Ja, genau. Deswegen war ich ja vorhin auch bei dieser Belehrungsgeschichte. Weil wenn der nicht juristisch belehrt ist, also wenn er nicht korrekt belehrt wurde, dann ein Geständnis abgegeben hat, dann darfst du es halt auch nicht verwerten, obwohl du es hast und die Antwort kennst. So, und da hake ich so ein
bisschen. Wobei vielleicht das juristische Geständnis im strafprozessualen Verfahren ja eher das Geständnis ist, was derjenige gegenüber der Polizei abgibt oder gegenüber den Ermittlungsbehörden.
Ja, genau, das meine ich ja. Genau, aber wenn die den festnehmen und nicht richtig belehren und er macht dann ein Geständnis, dann kannst du es nicht verwerten. Deswegen hast du ja eigentlich,
aber wenn
du musst ja belehren sozusagen und das kannst du da nicht. Aber wahrscheinlich ist der Gedanke auch falsch, aber das war das Erste, was mir einfiel.
Wenn du es im Auto zu deinem Freund sagst, wäre es wahrscheinlich juristisch noch kein Geständnis.
Nee,
aber halt
weil es ja auch nicht gegenüber ist. Na klar, ja.
Weißt du?
Geständnis in dem Sinne ist natürlich auch abgegeben gegenüber der Behörde. Das hast du hier nicht. Also dann wahrscheinlich auch keine Belehrung. Ey, keine Ahnung, Jan.
Ja.
Weiß ich auch nicht.
Gott, was bringe ich hier auch mit?
Ja, ist ja spannend, aber trotzdem kenne ich die Antwort nicht. Also ich würde...
Ich versuche euch zu helfen vielleicht.
Ja, mach mal.
Und ein bisschen mehr zu erzählen, wie das verlaufen ist in diesem kuriosen Urteil. Also es war so, das Landgericht hat tatsächlich diese Verwertung angenommen. Hat gesagt, jo, das können wir machen. Hat also diese Person im Auto zum Mord lebenslang verurteilt und auch zwei weitere, die als Mittäter bestraft wurden. Und dann ist es so gekommen, dass der BGH sich mit dieser Frage beschäftigt hat.
Mhm.
Und der BGH sah es anders.
Sagt, aber Mann.
Der BGH ist mir gefolgt sozusagen.
Lex
Bradshaw.
Ja, im Prinzip ja. Jetzt ist mich ganz interessant. Der BGH hat gesagt, dass ein nicht öffentlich geführtes Selbstgespräch einem Beweisverwertungsverbot unterliegt.
Mhm.
Hat sich da gestützt auf Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz. Also wurde ganz, ganz weit
Aber ganz hochgehängt, ne?
Ganz hochgehängt.
Die Gedanken sind frei.
Genau. Und sieht das eben als absolut geschützten Kernbereich der Persönlichkeitsentfaltung.
Schweigen.
Schweigen.
Ja, okay, zwar, aber ist ja vertretbar. Also,
genau. Warum? Das wäre nochmal der spannende Punkt. Also, der Grund für diesen absoluten Schutz eines Kernbereichs sah der BGH darin, dass das der letzte Rückzugsraum sei.
Das Auto.
Das Auto.
Verstehe.
Ja, um sich mit dem eigenen Ich befassen zu können.
Was machen Menschen, die kein Auto haben?
Und man deswegen ohne Angst sein müsse, sich von staatlichen Stellen dort praktisch überwachen zu lassen.
Also wie so ein Beichtstuhl, ja?
Ja.
Okay. Ja, finde ich, also aus Opfersicht schwierig, sicherlich.
Das mit dem Auto überzeugt mich nicht.
Aber ansonsten finde ich es schon nachvollziehbar, ehrlich gesagt. So ein Stück weit. Also juristisch.
Ja, aber nicht, weil es im Auto ist.
Nee, ich glaube, das ist aber auch damit nicht gemeint. Ich glaube, es ist sozusagen alleine mit sich zu sein.
Mhm. Ja.
Ja, irgendwie sich dann befreien zu opfern.
Und tatsächlich ist es nämlich genau, wie ihr auch gesagt habt, wenn es ein Zwiegespräch wäre, natürlich eine komplett andere Situation. Tatsächlich auch die Tagebücher nach Auslegung.
Das ist kein Rückzugsort.
Weil dort, das Stichwort ist quasi Sozialbezug. Also wenn es irgendwie einen Sozialbezug gibt, der womöglich eben auch beim Aufschreiben in ein für andere sichtbares Buch quasi besteht, was dann eben einen Unterschied macht als dieser letzte Rückzugsort,
ja, das Auto.
Für das eigene Ich. Ja, das hat dann dazu geführt, dass man diese Aussage nicht verwerten durfte. Aber am Ende des Tages hat der BGH nicht darüber letztlich über diesen Fall entschieden, sondern nur diese Frage geklärt.
Und ist zurückgewiesen.
Das Ganze ist wieder zurückgegangen. Und es hat tatsächlich sich nichts geändert.
Ach so.
an dieser Verurteilung zumindest des Täters.
Ja.
Allerdings hat es dazu geführt, dass man den Mittätern aufgrund dann dieses Wegfalls
aber
nicht mehr beigekommen ist.
Das kann ja genau so ein Fall tatsächlich sein, weil sie vielleicht aufgrund dieser Aufnahme etwas wussten, aus dem sie dann etwas anderes ziehen konnten, was dann wiederum zur Verurteilung gereicht hat.
Ja, aber also Selbstgespräch im Auto seid ihr auf jeden Fall
und Tagebuch dürfen wir nicht mehr schreiben.
Safe, super.
Ja.
Das Auto ist dein Safe Space.
Das ist
auch gut, oder nicht?
Der letzte Rückzugsraum, mit dem eigenen Ich sich befassen zu können. Im Wortlaut des BGH.
Ja, ist mein Auto.
Wunderschön.
Ja. Das sollte in jeden Achtsamkeitsratgeber rein, irgendwie, oder? Also, okay.
Schreibst du Tagebuch?
Nein.
Ich auch nicht. Du, Jan?
Mhm.
Liebes Tagebuch.
Heute
war ich bei Britta und Mareike. Heute musste ich wieder einen Podcast aufzeichnen.
Und ich wurde wieder sehr geärgert.
Und man weiß nicht, ob es Tränen sind oder Blut, was auf die Blätter tropft. Ja.
Okay.
Themensprung.
Ja, pass auf, bevor du deinen Themensprung machst. Ich habe ja auch ein Urteil, aber ich habe nur eine Quizfrage für euch, weil ich es einfach ganz witzig finde und ich würde gerne wissen, was ihr schätzt. Und zwar habe ich es ja schon angekündigt. Der Fall heißt Käseklau. Und meine Frage an euch ist, wie viel Käse muss man klauen, um als Polizist vollständig aus dem Dienst auszuscheiden?
Wie viel Käse?
Ja, wie viel Käse? Dazu muss ich sagen, in Dienstuniform.
Wie viel Käse hat er denn geklaut?
Nee, das will ich doch von dir wissen. Du solltest es ja schätzen. Also wie viel Käse musst du klauen, damit du aus dem Dienst entlassen wirst, keine Pensionsansprüche mehr hast und so weiter und so fort?
Das passt in meinem Fall super zusammen. Ich würde sagen, es ist egal, wie viel.
Okay, ja. Und du?
Na, vielleicht gibt es doch so eine Geringfügigkeitsgrenze.
Ein bisschen Argumentation,
ja,
so ein bisschen mal Kilogramm benennen, vielleicht mal über die Frage diskutieren, ob das überhaupt sachgerecht ist, weil es ist ja nur Käse. So. Wären so meine Stichpunkte für euch.
Ich denke gerade an diese lustigen Werbehefte, die immer in den Tageszeitungen sind, wo doch immer von handelsüblichen Mengen die Rede ist.
Ja.
Und vielleicht ist das die Grenze.
So 5 Kilo,
sagt, quasi,
oder?
Wenn es über die haushaltsübliche Menge hinausgeht, dann.
Also, wenn man den
Entschuldigung.
Also, wir essen sehr viel Käse. Bei uns wäre das schon eine ganz große Menge.
So, was heißt sehr viel? 1 Kilo am Tag?
Ganz so viel vielleicht auch nicht, aber ich esse schon ganz gern Käse. So, also ich würde jetzt mal den Sprung ziehen zum privaten Arbeitsrecht. Mein Fall geht es in die ähnliche Richtung.
Darf ich nur auflösen?
Nein. Ich will jetzt gerade die Argumentationsschiene bringen.
Ach so.
Jetzt seid ihr immer nicht so ungeduldig.
Okay, klar. Also,
vielleicht haben eure Gerichte ganz unterschiedlich entschieden.
Das kann sein. Also im privaten Arbeitsrecht sagt man ja eigentlich, darf man gar nicht klauen. Und dann gibt es aber schon so geringschwellige oder geringwertige Güter und daran macht man das so ein bisschen fest, gekoppelt an Länge des Arbeitsverhältnisses und immer die Frage, ist eine Abmahnung vorher zulässig. Aber hier haben wir ja einen Dienstträger sozusagen in Uniform, der ja auch was Bestimmtes verkörpert, nämlich letztendlich den Staat. So, in seiner Polizeiuniform. Und ich würde sagen, es ist völlig egal, ob es eine Scheibe Schablettenkäse ist oder so ein kleines Dreieck, weißt du?
Ja.
Würde ich jetzt so sagen.
Ja.
Aber der hat es nicht geklaut von seinem Dienstherrn, sondern irgendwo.
Das ist auch eine Frage, also in der Kantine
Nee. Also ich habe es so verstanden, das war relativ kurz, was ich gelesen habe, aber ich habe es so verstanden, dass es im Prinzip einen Unfall gab. Dabei ist dieser ganze Käse vom LKW gerollt. Ja. Ihr merkt, vielleicht ist es mehr Käse, den er geklaut hat. Und dann hat er das mitgenommen, hat sich das Auto voll beladen. Hat
so ein schönes Parmesanrad.
Irgendwie sowas. Nee, wahrscheinlich Gouda, irgendwie ja. So ein Leib. So. Und dann hat er noch das Auto seiner Kollegin vollgeladen und dann haben die das mitgenommen und haben dann gesagt, also zu seiner Kollegin hat er gesagt, der Käse ist sozusagen freigegeben, weil der kann ja jetzt nicht mehr verkauft werden. Mhm. Und bevor es wegkommt, ne, ja. Ich meine jetzt mal ehrlich.
Macht er das bei den Drogen auch so, würde ich mich dann fragen? Also bevor das ganze Kokain jetzt wegschmeißen?
Das ist doch Mist. Genau.
Das Eigentum wurde nicht aufgegeben wahrscheinlich an den Kollegen.
Ja. Nee. Also jedenfalls, strafrechtlich war das nicht so wild. 90 Tagessätze, Geldstrafe, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber danach hat eben tatsächlich, was sagt man, Dienstgericht, wie heißt das?
Das Verwaltungsgericht.
Verwaltungsgericht, ja, auf jeden Fall. Die Dienstbehörde hat ihn schon rausgeschmissen und es hat dann auch standgehalten. Und er hat wirklich komplett seine Pensionsansprüche etc. verloren, das Ganze des Dienstes enthoben worden. Und es waren, um es aufzulösen, 180 Kilo.
Wow.
Aber er hat Fehlkäse jetzt. Ich glaube, den musste er nicht herausgeben.
Aber es ist ihm zu Verhängnis geworden, dass er seine Uniform trug, weil es deswegen nicht in seiner privaten Tätigkeit
ja,
war.
Ja, unter anderem. Und weil es quasi am Einsatzort ja war.
Ja.
Also es ist im Rahmen des Einsatzortes erfolgt. Oder im Rahmen des Einsatzes.
Und also muss halt immer, wenn jemand so in einem öffentlichen Dienstverhältnis steht, dann ist das nochmal eine andere Sache irgendwie.
Ja.
Es gab neulich so ein Urteil über einen Polizisten, der in Privatkleidung auf TikTok ein bisschen was über die Polizeiarbeit erzählt hat. Und der wird auch des Dienstes irgendwie enthoben, soweit ja. Ich mich erinnere.
Okay.
Mhm.
Ab wann wird das eigentlich eingetragen, so eine Strafe? 90 Tagessätze?
90.
Ist man dann schon vorbestraft?
Ja, vorbestraft bist du immer.
Aber gibt es nicht so eine Schwelle, wo das eingetragen wird ins Führungszeugnis?
Genau, nicht ins einfache Führungszeugnis, ins erweiterte aber schon. Aber im einfachen Führungszeugnis steht es erst drin ab 90 Tagessätzen.
Hm. 89 wäre besser gewesen für ihn.
Ja, 89 wäre besser gewesen. Aber ich glaube, Schmerzen tut auch eher der andere Bereich. Ja. Also die 90 Tagessätze machen es wahrscheinlich nicht.
Glaube ich auch.
Vom Käse zum Strom.
Vom Käse zum Strom. Mareike, du hast ja so eine neue Teemaschine, ne?
Ja.
Ob wer diese Werbung kennt, aber immer, wenn ich diese Werbung im Fernsehen sehe, denke ich immer an Mareikes Teemaschine. Und in Vorbereitung dieser Folge habe ich mich gefragt, ob die überhaupt schon so einen Prüfaufkleber hat.
Hat sie.
Ist echt dein Ernst? Du hast das wirklich durchprüfen lassen?
Naja, sonst hätte ich die wegstellen müssen.
Aber ist es deine private?
Weil unser Sicherheitsbeauftragter das von dir gefordert hat, oder weswegen?
Na, die kommen ja einfach. Und alles, was du da in der Steckdose hast oder was hier rumsteht, was potenziell in der Steckdose sein könnte, wird geprüft.
Ich weiß, ich dachte nur, die hat sie danach angeschafft.
Nee, ich glaube nicht. Also, weiß ich aber nicht. Aber dann wird sie beim nächsten Mal ein Prüfsegel bekommen. Das wird so sein, ja.
Mhm. Es geht ja darum, neulich habe ich irgendwo ein Urteil gehört, ich habe es leider nicht gefunden, dass der Mitarbeiter ein Handy aufgeladen hat während der Arbeitszeit. Und dann war die Frage, kann man den jetzt kündigen oder nicht, weil er ja Stromklau betreibt.
Ja.
Mhm.
Bestimmt war das ein super Mitarbeiter. Man wollte den wirklich unbedingt haben.
Das glaube ich auch.
Aber
ich
dann auch hat man mitgekriegt, der hat sein Handy geladen.
Ja.
So ärgerlich. Jetzt
aber jetzt denk doch mal nach, wenn das alle Mitarbeiter machen und du hast irgendwie 500 Beschäftigte.
Ja.
Ja, aber es machen doch alle Mitarbeiter, oder nicht?
Ja.
Also bei uns auf jeden Fall.
Bei uns bestimmt. Aber würdest du einen Unterschied sehen zwischen, ich lade mein Handy auf und ich lade mein Auto auf? Als Firma beispielsweise? Oder meinen E-Roller oder so?
Ja. Wahrscheinlich schon, aber das Auto lädt ja dann den ganzen Tag und das Handy lädt einmal kurz, ne? Aber im Ergebnis, wenn du das nicht erlaubt hast, ist es wahrscheinlich einfach nicht erlaubt.
Also das Ergebnis ist ja im Grunde, letztendlich kann es, finde ich, eigentlich ja keinen Unterschied machen, ob was geringwertig ist oder kleines oder groß.
Also ob die Scheibe Scheibletten.
Ja, finde ich.
Oder 180
also,
Kilo.
Weißt du, wo fängst du denn an? Es gibt ja irgendwie diese beiden Fälle.
Das gab es doch mit diesem Pfandbon, oder nicht?
Ja, genau, der Emily-Fall.
Der Emily-Fall,
genau. Die hat irgendwie, keine Ahnung, 1,69 Euro an Pfandbons im Supermarkt nach Hause genommen, wurde dann fristlos gekündigt.
Aber das war doch unverhältnismäßig, oder
ja, genau,
nicht?
Ja, genau. Ja, ne? Genau, das Landgericht hat, Landesarbeitsgericht hatte dem noch zugestimmt, der Kündigung. Und das Bundesarbeitsgericht hat dann gesagt, es hätte eine Abmahnung gebraucht, weil sie aber auch schon länger da beschäftigt war und weil es eben geringfügig ist und so. Aber letztendlich finde ich, wo da die Grenze ist. Also sonst kannst du ja auch sagen, wenn du zum Beispiel ein Supermarktbetreiber bist, nehme ich mir halt jeden Abend einen Zehner aus der Kasse. Ist ja egal, sind ja 3.000 Euro drin. Macht ja keinen Unterschied.
Gibt es nicht generell im Strafrecht bei so einer Sachbeschädigung so eine Grenze? Ja, ab wann es eine Sachbeschädigung ist?
Das ist aber ein harter Sprung irgendwie jetzt von Zehner aus der Kasse.
Irgendwie so eine Orientierung zu finden.
Ja, gibt es aber keine Ahnung, wo sie ist. Weiß ich nicht. Gibt es eine Geringfügigkeitsgrenze? Die gibt es, aber ich weiß nicht, wo sie ist.
Wobei so eine harte Grenze einen auch nicht schlauer macht. Wenn die jetzt 50 Euro sind, dann kann ich ja nicht meinen, dass bei 51 Euro ich ein Problem habe und bei 49 nicht.
Nee, genau, das find, deswegen finde ich, eigentlich sollte immer ein Problem sein. Aber dann wiederum, jetzt gab es letztens so einen Fall, da hat irgendein Pfleger im Altenheim das Patientengulasch irgendwie gegessen und wurde deswegen gekündigt.
Also ich würde ganz juristisch sagen, es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an.
Das ist immer gut.
Das ist eine super Antwort.
Immer gut, ja.
So ist es auch. Aber trotzdem.
Fertig die Folge.
Ja, fertig die Folge. Ich habe da trotzdem Störgefühl. Weil ich genau das halt finde. Wo fängt das an und wo hört es auf? Wenn sich jetzt jeder einen Euro aus der Kasse nimmt.
Du könntest ja auch beim Umsatz dann starten. Und wenn 10 Euro halt nur so ein ganz minimaler Bruchteil des Umsatzes sind, dann ist es irrelevant oder so. Ja. Also deswegen, jedwede Art von Grenze macht ja irgendwie gar keinen Sinn.
Nee, du musst es im Verhältnis setzen zur Dauer der Beschäftigung und so weiter.
Ja.
Aber also den Wert der Anstellung quasi.
Genau.
Ne, in Verhältnis,
genau,
wenn man sagt, da ist jemand 20 Jahre beschäftigt.
Genau. Der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen.
Ist, genau. Das ist irgendwie jemand, der seit einem Monat einen 500-Euro-Job hat.
Ja,
dass
genau.
Dass man das
ins
Gewicht zu setzen.
So wird es letztendlich auch gemacht. Ja. Aber bei diesem Stromklau, also erstmal ist ein Straftatbestand, ne? Weißt du, wo der steht?
Stromklau, ist das ein eigener Straftatbestand?
Tatsächlich, ja.
Weil es keine bewegliche Sache ist, ne? Weiß ich nicht, nee.
248c.
Ach, wow.
Streber.
Da habe ich gestern nachgeguckt. Keine Ahnung von vorher. Aber beim Strom ist ja nochmal anders, weil du darfst eigentlich ohne Zustimmung deines Arbeitgebers kein Gerät in die Steckdose stecken, weil der Arbeitgeber ja aus Arbeitsschutzgesichtspunkten dafür verantwortlich ist, dass diese Geräte alle geprüft sind.
Ja.
Ja, also dieses Siegel da haben.
Deswegen Pro-Tipp, das Ladegerät vom Diensthandy benutzen, um damit das private Handy aufzuladen.
Dazu brauchen ja aber die Leute erstmal ein Diensthandy.
Wenn man es hat.
Unbedingt. Uns eher nicht so.
Nee.
Nicht so ein
aber
Thema.
Das ist ja. Aber es ist ein super Tipp, Jan.
Ja, ne?
Ja, ich wollte das jetzt gar nicht schlecht reden. Das ist ein fantastischer Tipp.
Genau.
Ganz, ganz super.
Dafür hat sich die Folge wieder getroffen.
Total.
Ja, wir sind doch der Service-Podcast, oder nicht?
Auf jeden Fall.
Ja, also Fall geklärt.
Ja, war nicht so spannend, ne? Nachdem Mareike schon den Einstieg mit dem Käse hatte.
Ja, tut mir leid.
Aber ich habe noch eine andere Frage. Was würdet ihr sagen, wenn ein Beamter während eines kleinen Nickerchens aus dem Stuhl kippt und sich den Kopf aufschlägt? Ist das ein
Arbeitsunfall?
Arbeitsunfall oder nicht?
Nein, würde ich nicht sagen. Also weil er, na gut, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass auch auf dem Weg zur Arbeit, wo ich ja nicht arbeite, das auch ein Arbeitsunfall wäre, dann könnte das natürlich auch ein Arbeitsunfall sein. Aber im Grunde genommen würde ich ja sagen, es ist persönliches Pech. Ne? Also,
sei denn, man sagt, Schlafen gehört zum üblichen Tätigkeitsfeld eines Beamten. Ne?
Ja, also weil den Weg dahin muss ich ja machen, sonst komme ich nicht zur Arbeit. Aber ich muss ja nicht zwangsläufig auf der Arbeit schlafen.
Aber trotzdem ist es ja bei der Arbeit passiert, also nicht bei der
tatsächlichen. Ja, aber nicht im Rahmen der Arbeitsausführung. Und es ist auch nicht Voraussetzung dafür, dass ich meine Arbeit ausführen kann. Deswegen würde ich sagen, nein.
Aber ich weiß, wenn du zum Beispiel auf Toilette gehst, das ist ja auch nicht Voraussetzung dafür, dass du deine Arbeit
machst. Nee, aber es ist ja schon so, dass die meisten Menschen bei der Arbeit mal auf die Toilette müssen,
okay,
aber nicht unbedingt schlafen müssen.
Anderes Beispiel, Lippenstift nachziehen.
Ja, persönliches Pech. Aber, die Differenzierung ist schwierig, ja?
Was sagst du denn dazu, Jan?
Wie oft ziehst du dir so deinen Lippenstift nach?
Nicht öfter als einmal die Stunde.
Das dachte ich mir.
Aber also, wieso ist das?
Du kannst ja bei dem aus dem Stuhl Kipp-Fall auch noch überlegen, ob der vielleicht nicht die richtigen Armlehnen angebracht hat oder so, weißt du? Das ist ja,
musst du glaube, der ist so ein Käfig so nach vorne
auf dem Schreibtisch.
Geknallt.
Die Treuepflichten des Arbeitgebers.
Des Arbeitgebers?
Ein schlafsicheren Bürostuhl. Quasi
ja, und dann auch noch irgendwie einen gepolsterten Bürotisch für den Fall. Ja. Nee, ich sehe das nicht. Nee, ich sehe keinen Arbeitsunfall. Tut mir leid. Mag ja so sein, aber ich halte es für falsch.
Ich glaube schon.
Ja.
Ne? Alles, was irgendwie in dieser Sphäre passiert, egal wie typisch oder untypisch es ist.
Ja, mag sein, dass die Gerichte das so entscheiden. Das deckt sich nicht mit meiner Meinung. Ich sehe das anders. Jan, was hast du noch für uns?
Ich habe noch, jetzt war das so unterhaltsam, jetzt habe ich noch so ein bisschen so ein ernsteres Thema, was kurios auf...
Wir bringen das auf eine leichte Ebene.
Ich bring's einfach auf den Tisch. Und zwar habe ich gelesen, dass Männer, die ihre eigenen Partnerinnen umbringen, milder bestraft werden.
Als Frauen, die ihren Partner umbringen,
Nein,
oder?
Als Männer, die jemand anders als ihre eigene Partnerin umbringen.
Weil die hat ja auch genervt, oder?
Ja, das ist wirklich tatsächlich irgendwie eine schockierende empirische Erkenntnis.
Und die zwar, ist auch nachvollziehbar empirisch,
ja,
oder?
Es ist so gewesen, dass jemand eine Doktorarbeit geschrieben hat zu diesem Thema und hat entsprechend Urteile ausgewertet über einen Zeitraum mehrerer Jahre und hat quasi geschaut, wie insgesamt die Strafzumessungen gelaufen sind, wenn es eine Partnerin oder eine ehemalige Partnerin war, gegenüber anderen.
Differenziert nach Straftatbestand?
Tötungsdelikte, ne? Also grundsätzlich Tötungsdelikte.
Ja, das ist klar, aber Totschlag oder Mord?
Ja, genau das ist quasi der Kern meiner Frage. Mhm. Es hat wesentlich häufiger eben nicht zum Mordtatbestand gereicht, ehemalige Partnerin waren. Und das ist wirklich, es ist fast jetzt ein bisschen politisch das Thema, aber mich hat es wirklich bewegt, das zu lesen, weil was ist jetzt keine Schätzfrage, aber was glaubt ihr, wie häufig sowas vorkommt in Deutschland, dass eine Partnerin oder ehemalige Partnerin getötet wird?
Das war irgendwie echt sowas wie jeden Tag oder so.
Ich hätte jetzt gesagt, so 100 Mal in etwa im Jahr, aber da bin ich ein bisschen von dir entfernt. Du,
ich würde
ja
echt
bei 350 Mal oder so, ne?
Jeden Tag einmal oder so, 350
Mal. Ja, kommt gar nicht drauf an. Ihr seid schon in einer richtigen Größenordnung unterwegs, jeden dritten Tag. Passiert das?
Guck mal,
dann warst du richtig.
Dann kommt es gut hin. Gut, dass keine Schätzfrage war, sonst hättest du gewonnen.
Ja, ganz klar.
Es gibt sogar einen Begriff dafür, Femizid nennt man das. Mhm. Also wenn quasi ein Tötungsdelikt motiviert ist, eben, dass eben jemand letztlich getötet wird aufgrund seines Geschlechts. Mhm. So.
Aber das ist ja nicht, also das ist ja dann kein Begriff dafür, dass eine Frau getötet wurde oder wird, die Partnerin ist, sondern es ist. Also Femizid wäre ja für mich, du wirst getötet, weil du eine Frau bist,
genau.
Als Motivation.
Ja, das ist quasi der Kontext. Also da würden auch noch wahrscheinlich andere Dinge, noch andere Delikte drunter fallen.
Gibt es den auch andersrum, den Begriff?
Es ist schon eher, glaube ich,
ja,
so rum.
Ja, ich glaube tatsächlich, die Hemmschwelle ist bei Frauen auch höher, warum auch immer das so ist. Aber tatsächlich ist ja die umgekehrte Rate, also ich habe die mal gehört, die ist verschwindend gering. Im Gegensatz dazu, vielleicht auch, weil Frauen körperlich unterlegen sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber dass das dazu führt, dass weniger Mordmerkmale, also vielleicht einmal zur Differenzierung zwischen Totschlag und Mord. Also man hört ja immer wieder, dass der Unterschied ist, dass Mord irgendwie vorsätzlich ist und Totschlag ist irgendwie fahrlässig. Das ist nicht so, sondern beides sind Vorsatztaten in der Regel. Und beim Mord müssen bestimmte Verschärfungsmerkmale hinzukommen. Also zum Beispiel niedrige Beweggründe oder der Sexualtrieb oder ähnliches. Das macht es dann zum Mord. Es gibt dann einen Katalog von verschiedenen Gründen. Und das wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass wir da weniger häufig im Mord sind.
Ja, das finde ich auch.
So, weil das ist ja tatsächlich, wenn du dann gerade vielleicht die ehemalige Partnerin hast, die dann einen neuen Partner hast, dann bist du ja schnell mal bei niedrigen Beweggründen eigentlich.
Also Eifersucht oder Rache.
Ja, also Eifersucht per se reicht nicht, aber da muss noch ein bisschen was dazukommen. So, was natürlich vielleicht schwierig wird in der Partnerschaft, ist sowas wie Heimtücke. Wobei auch das, eigentlich müsste das gerade, eigentlich fühlst du dich ja gerade gut aufgehoben und dann kommt der Mann und bringt dich um, wie auch immer.
Ich weiß nicht, ob es eine Partnerschaft gibt, wo man sich sehr gut aufgehoben fühlt
und dann umgebracht. Du meinst, die Frau musste damit rechnen, ja? Das ist so ein bisschen wie meine Argumentation, die hat ja auch genervt. Ja, ist schwierig. Also ich kann das nicht so richtig begründen, aber es überrascht mich tatsächlich nicht. Weil wenn dem Ganzen natürlich ein Konflikt vorausgeht, der sich dann irgendwie hochschaukelt, dann tragen ja meistens auch beide ihren Teil dazu bei, was natürlich bitte überhaupt nicht falsch verstehen, kein Grund dafür ist, jemanden umzubringen, ja? Also beileibe nicht, aber da ist natürlich die Gemengelage und natürlich auch die psychologische Situation beim Täter eine etwas andere, als wenn man jetzt einfach im Park mal eine Frau umbringt.
Mhm.
So, also da gehört ja schon irgendwie noch mehr dazu, wobei vielleicht auch nicht, ich finde es ganz schwierig. Also ich finde es eher eine Frage für einen Psychologen als für einen Juristen.
Ja, also wie ich es mir erschlossen habe, juristisch, dass die Problematik ist, dass das Zulassen dieser Nähe oder auch wie es in einigen Urteilen wohl hieß, so dieses jemanden Hoffnung machen, dass das letztlich zugunsten eigentlich des Täters ausgefallen ist.
Das ist wirklich
problematisch.
Das geht gar nicht.
Also auch das Vorausgehen von so häuslicher Gewalt eher quasi strafmildernd sich auswirkt, dann
ja,
bis
das,
es zur Tat
aber
kommt.
Das ist genau dieser Punkt,
aber das war das, was ich meinte.
Ja, genau. Ja. Und darin ging ich auch, das war die Richtung, dass man irgendwie ja eine Vorahnung hat, dass es ein Setting gibt, in dem so etwas in der Tendenz passieren kann. So.
Ja. Aber das geht eigentlich gar
aber
nicht,
trotzdem
weil das ist ja so ein bisschen wie, jemand wird vergewaltigt, hat ja einen kurzen Ruck.
Genau, das ist so die ähnliche Schiene, ne?
Ja. Das geht ja nicht.
Ja.
Tatsächlich, aber ist es wohl so. Also das einfach, wenn man das so statistisch sich anschaut, dass
aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Statistik in 10 Jahren anders aussieht als heute.
Das hoffe ich.
So, weil ich glaube, dass wir da gerade bei dem Thema, auch was du sagst, sie hatte ja auch einen kurzen Rock an, das war ja quasi eine Einladung, da sind wir ja mittlerweile Gott sei Dank sehr weit weg von. Und ich denke, das wird sich insgesamt entwickeln, auch bei häuslicher Gewalt sind die Maßstäbe ja heute eine andere. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, bis wann durfte man die Ehefrau offiziell vergewaltigen? Das ist auch noch nicht so lange her.
Dass
es überhaupt strafbar war, seine Ehefrau zu vergewaltigen. Lange Zeit war das strafrechtlich nicht verfolgbar. Mhm. Also insofern denke ich, ist das furchtbar, aber die Statistik sieht in 10 Jahren hoffentlich anders aus.
Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, diese niedrigen Beweggründe, du hast es schon genannt, tatsächlich gibt es dort wohl eine gewisse Rechtsprechung, wann das in solchen Fällen quasi gegeben ist. Und zwar, wenn die Tat Ausdruck eines Macht- oder Besitzanspruchs ist. Das ist quasi dann das mögliche quasi Kriterium, was
erfüllt sein
muss.
Deswegen reicht Eifersucht nicht, ne?
Genau.
Sondern das muss dazu kommen,
Es gibt da wohl einen juristischen Merksatz, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal gehört habt. Wenn sie mich nicht haben kann, soll sie niemand haben. Ja. Das ist quasi dieses Kriterium. Aber wenn man das alles
das
hört.
Das hatten wir doch in der Uni, Jan, erinnerst du dich da nicht mehr dran?
Das ist lange her. Ah, okay. Aber wenn man das alles hört, das klingt wie aus einer anderen Zeit, finde ich, dass man solche Maßstäbe anlegt. Und deswegen ist so selten dann wirklich zum Mord kommt, sondern es dann eben nur der Totschlag ist.
Ja.
Also dieser.
Ist krass eigentlich, ne?
Dieser Mordtatbestand ist schon etwas problematisch, ne?
Ja.
Auch aufgrund so seiner endgültigen Auflistung dieser Merkmale.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Und wir wissen auch, aus welcher Zeit er stammt, nicht wahr?
Ja, genau. Ich weiß ja, was ist die Höchststrafe bei Totschlag? Ist das lebenslang? Es sind doch sogar 15 Jahre nur, oder?
Aber nicht lebenslang, ne?
Nee, genau. Und also lebenslang meine ich nämlich nur bei Mord. Ja. Und dann ist es schon einfach krass, wenn es vielfach einfach kein Mord ist.
Ja.
Ne?
Aber lebenslang.
Und Mord hast du ja nicht so oft.
Lebenslang hast du ja sowieso total. Also,
na, lebenslang ist schon lebenslang.
Ja, aber
die Leute
lebenslang
versuchen
in Deutschland
dann nach
bedeutet
15
ja 15 Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung.
Nee, lebenslang ist grundsätzlich lebenslang. Lebenslang ist lebenslang.
Bist du sicher?
Ja.
Auch in Deutschland?
Und es ist ja vielleicht auch also jetzt mal jenseits dieser, was ist dann faktisch die Strafe, auch eine generelle gesellschaftliche Wertung, die ich vornehme, ob ein Gericht, also die Gesellschaft sagt, du hast gemordet oder, nee, Mord war das nicht, es war nur Totschlag.
Es ist also auch nicht vermittelbar, ganz häufig.
Ja,
das ist einfach eine ganz andere Aussage.
Das weiß doch gar keiner den Unterschied.
Totschlag klingt ja auch so, als hätte man ihm wirklich einfach eine verpasst und dann wäre er zufällig gestorben.
Richtig.
So, aber das ist gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Oder fahrlässige Tötung. Aber Totschlag ist schon eine vorsätzliche Tötung eines Menschen, auch wenn es erstmal nicht so klingt. Und Mord ist halt zusätzlich zu diesem Vorsatz, kommen noch besonders schlimme Motivationsgründe hinzu. So, das ist ja die Differenzierung. Und das weiß ja niemand.
Nee.
Muss man wahrscheinlich auch nicht wissen.
Nee,
aber
musst du auch nicht wissen.
Na, aber wir haben es mir jetzt ein bisschen aufgeklärt.
Ja, so hat diese Folge auch irgendwie eine ganz interessante emotionale Wendung genommen.
Ja, also haben wir eine spannende Reise gemacht.
Ja.
Von Selbstgesprächen über Strom, der gestohlen wurde, Käse, der gestohlen wurde und zu einem eher schwereren Thema.
Ja.
Ja. Danke euch.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.